Thema heute Morgen lautet Bürger des Himmels. Und mit Himmel ist natürlich nicht der Luftraum über uns gemeint, in dem die Wolken ziehen und die Flugzeuge fliegen oder an dem die Sterne stehen oder in denen sich die Bäume hineinrecken, sondern die unsichtbare Welt Gottes, der Wohnsitz Gottes, die ewige Heimat seines Sohnes, diese andere Dimension von Zeit und Raum, so ganz anders als die sichtbare Erde. Dazu zunächst einen halben Bibelvers, in dem das Wort Himmel aber noch gar nicht vorkommt. Philipper 1, Vers 27a. Verhaltet euch nun würdig des Evangeliums des Christus. Der Vers geht noch weiter. Paulus zeigt auf, welche Folgen er durch so einen Lebenswandel erwartet. Aber ich möchte es bei dem ersten Halbsatz belassen. Verhaltet euch nun würdig des Evangeliums des Christus. Ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Miteinander, mit dir, mit deinem Sohn. Ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken für deinen Geist. Ich möchte dir danken, dass du zu uns reden möchtest. Und ich bitte dich, dass du hilfst zum Hören und zum Predigen. Amen. Verhaltet euch, wandelt. Als Anmerkung dazu schreibt die Elberfelder Bibel, gemeint ist das Verhalten als Glied einer Gemeinschaft. Und folgerichtig übersetzt die Hoffnung für alle. Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Also ein Vers, der sich nicht nur an Einzelne richtet, sondern an uns alle, an uns als ganze Gemeinde. Und die Zürcher, die schreibt, eins ist wichtig, ihr sollt als Bürger eurer Stadt leben, wie es dem Evangelium von Christus entspricht. Und auch das ist keine schlechte Übersetzung, denn politoiete steht da im Griechischen. Außer an dieser Stelle kommt das nur in Apostelgeschichte in Kapitel 23 vor. Politeio, das heißt Bürger sein, Heimat haben, sein Leben führen. Polis, kennt ihr Metropole, ne? Polis ist die Stadt. Der Politis ist der Bürger. Politeia, daher unser Wort Politik, heißt Bürgerrecht, Bürgerschaft, Staat, aber auch Lebenswandel. Denn im alten Griechenland hat man nicht so sehr zwischen privaten und öffentlichen Leben getrennt, wie wir das heute so gerne wollen. Und Politeuma, dieses Wort steht nur im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20, heißt Bürgerrecht, Gemeinwesen. Und jetzt nochmal mit diesem Hintergrundwissen, diesen Vers. Wir sollen als Bürger unseres Gemeinwesens oder auch unseres Landes unser Zusammenleben so gestalten, dass es mit der guten Nachricht vom Messias in Einklang ist. Aber es geht darüber noch hinaus, denn Paulus schreibt ja an Gläubige, an wiedergeborene Christen. Und wo haben die ihr Land, ihre Heimat, ihre Regierung? Wo ist unsere Politeuma? Wo gehören wir hin? Philipper 3, Vers 20a. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Also wir gehören schon zum Himmelreich, sind Teil des Himmelreichs, der neuen Schöpfung, auch wenn wir uns noch auf dieser Erde befinden. Und so sagt es auch Kolosser 1, Vers 13. Gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis, das ist diese Welt, die immer noch unter der Herrschaft des Fürstens dieser Welt, das ist der Teufel, steht. Gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und darum ist eigentlich ganz egal, was deine politische Zugehörigkeit, deine Nationalität oder Staatsbürgerschaft hier auf Erden sein mache, ob du Deutscher bist oder Sinti oder Iraner oder was weiß auch immer, was sonst. Wenn du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, wenn eine echte Bekehrung stattgefunden hat, dann braucht das alles gar keine Rolle mehr spielen, denn dein eigentliches Bürgerrecht, deine Heimat ist in der Himmelswelt. Und wenn ich nun Philipper 3, Vers 20a mit unserem Anfangsvers aus Kapitel 1, Vers 27a zusammenziehe, dann könnte ich frei übersetzen, lebt so ihr alle, ihr als ganze Gemeinde, dass schon hier auf Erden erkennbar ist, dass ihr dem himmlischen Reich angehört, indem ihr dem Evangelium von Jesus Christus alle Ehre gibt. Und es ist, dass Paulus das Thema Bürgerrecht ausgerechnet im Philipperbrief anspricht, das ist nicht von ungefähr. Das römische Bürgerrecht zu haben, war nämlich sehr wichtig für die Philipper. In Apostelgeschichte 16 wird das antike Philippi eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine Kolonie genannt. Und dieses Wort Kolonie bedeutet, dass Philippi, obwohl hunderte Kilometer von Rom entfernt, in Griechenland gelegen, dass es Teil des Römischen Reiches war. Und der geschichtliche Hintergrund davon ist, dass 42 vor Christus, also etwa 100 Jahre, bevor Paulus in diese Gegend gekommen ist, die Stadt Schauplatz eines römischen Bürgerkriegs war. Gaius Octavius, der spätere Kaiser Augustus, also den wir alle aus der Weihnachtsgeschichte kennen, dieser Augustus siechte hier über die Mörder seines Vorgängers Caesar. Und als die Kämpfe vorbei waren, blieben viele der altgedienten Soldaten dort. Und auch das hatte einen Grund. Es gab nämlich ein Gesetz, dass wer 20 Jahre Dienstzeit in der Armee beendet hatte, der kriegte einmal ein Stück Land geschenkt, das war dann seins, und er kriegte das römische Bürgerrecht, weil viele waren ja Söldner, die kamen aus der ganzen Welt und sie waren in dem Moment waren sie richtige Römer. Ganz im Sinne der römischen Kaiser, die es als probates Mittel ihrer Politik ansahen, Veteranen an den Grenzen des Reiches leben zu lassen, um die eroberten Gebiete friedlich zu halten. Und so war diese Metropole Mazedoniens zu einer privilegierten römischen Kolonie geworden. Mit Selbstverwaltung und Befreiung von Steuern und Abgaben brauchten sie alles nicht zu bezahlen. Und diese Kolonisten, die sprachen Latein, die Sprache Roms, im Gegensatz zu den anderen Menschen dort, die ja natürlich alle Griechisch sprachen. Sie trugen römische Kleidung, beachteten römische Sitten, lebten nach römischen Gesetzen, taten alles, damit das alltägliche Leben in Philippi dem Leben in Rom möglichst ähnelte. Und wenn es Probleme gab, einen Aufstand oder irgendwelche Nachbarstämme haben angegriffen oder sowas, dann riefen sie dem Kaiser zu Hilfe. Schließlich war er der mächtigste Mann der Welt, der Garant für ihre Sicherheit und ihren Frieden. Und in Philippi war man also sehr stolz darauf, dieses römische Bürgerrecht zu besitzen. Philippi war eine Politeia, eine Kolonie Roms mit allen dazugehörigen Rechten, Verantwortungen und Pflichten. Und Paulus, der aus Tarsus stammt, ja selbst von Kindheit an dieses römische Bürgerrecht besaß, der wusste das. Das hat ihm ja manchmal geholfen, dass er dann nicht ausgepeitscht wurde oder einen fairen Prozess gekriegt hat oder sowas. Das war ja schon ein wichtiges Recht. Und er wusste, dass die Philipper keine Probleme damit haben würden, das Konzept zu verstehen, Bürger einer Stadt zu sein, unter einer Regierung zu stehen, die weit von ihrem Wohnort entfernt lag. Es ist das Bild, das Paulus hier vor Augen hat, wenn er an die christliche Gemeinde denkt. Und so benutzt er diesen Begriff des Bürgerrechts als Einstieg den Heiligen in Philippi und damit auch uns deutlich zu machen, was es bedeutet, Bürger des Himmels zu sein. Und ich möchte uns heute Morgen einmal vier Merkmale eines Himmelsbürgers vor Augen stellen. Das erste Merkmal, ihre Namen sind im Himmel angeschrieben. Dein Name ist im Himmel angeschrieben, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist das erste Merkmal. Und das ist ein Grund zur Freude. Lukas 10, Vers 20. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Also da im Textzusammenhang von Lukas 10, da kommen Jünger von Jesus zu ihm zurück und die sind total begeistert. Jesus hatte sie ausgesandt, um Städte und Dörfer auf sein Kommen vorzubereiten und die haben ein Mächtiges erlebt. Krankenheilungen und Leute wurden von Dämonen frei und alles Mögliche. Und jetzt kommen sie ganz begeistert zu Jesus zurück und Jesus, der lenkt ihre Begeisterung auf etwas noch viel, viel Wichtigeres. Nicht eure großartigen Erfahrungen bei eurem Einsatz sind letztendlich wichtig. Der eigentliche Grund eurer Freude soll sein, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Anders ausgedrückt, entscheidend und Grund zur bleibenden Freude ist nicht, was der Einzelne für Jesus tut, nicht die eigene Leistung, die eigenen Werke, sondern das, was Jesus für uns getan hat. Im Brief an die Epheser Kapitel 2, ich lese nicht alles, sondern daraus einzelne Verse oder Teile davon, drückt Paulus das so aus. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in unseren Sünden und Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Deshalb denkt daran, also vergesst das nicht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, wörtlich von der Politeia aus Israels, und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, also Asylanten, Migranten, Flüchtlinge, irgendwie sowas, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Und das ist eigentlich fast zu schön, um es mit Worten ausdrücken zu können. Reingewaschen und gerecht gemacht durch das Blut Jesu sind wir für Gott nicht mehr fremd, nicht mehr Fremde, Ausländer, Unbekannte. Wir sind nicht mehr nur Besucher bei Gott, so sonntags den Gott eine Stunde besuchen und dann ist gut. Besucher kommen und gehen wieder. Sie gehören nicht zum Haushalt. Nein, wir sind keine Besucher und keine Fremden, denn wir können sozusagen einen Pass vorweisen. Himmelsbürger. Da ist nicht der deutsche Adler drauf, da ist dann das Lamm drauf oder so. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Aber der allmächtige Gott kennt uns. Und er kennt uns als seine Kinder und als Mitglieder seiner Familie. Er, Gott selbst, ist unser Vater. Und wo gibt es das in irgendeiner Religion? Nirgends. Und das alles nur aus Gnade, ohne ein Gramm eigenen Verdienst. Du bist Familienglied Gottes, du bist Himmelsbürger. Wenn du zu Jesus gehörst, ob dir das bewusst ist oder nicht, das bist du. Johannes 1, Vers 12. Denn so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also nicht deine natürliche Geburt ist entscheidend, noch menschliches Wollen und Machen, sondern dass Gott dir neues Leben gegeben hat, dass du aus Gott geboren bist. Denn damit ist dein Name im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben. Du hast Bürgerrecht im Himmel von Gott dir erteilt und gegeben. Nicht einfach so, irgendwie willkürlich, sondern ganz klar und eindeutig durch die Tatsache, dass du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast. Es gibt keinen anderen Weg in das Buch. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel. Allein durch Jesus wurden wir anteilig dieses Privilegs, ein Bürger des Himmels zu werden, sodass wir sagen können, dort ist meine Heimat, da gehöre ich hin, da habe ich Rechte und natürlich auch Pflichten. Da ist mir ein Platz, eine Stellung als Bürger geschenkt worden. Das gilt für uns alle, so wir zu Jesus gehören. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Ich bin legaler, rechtmäßiger Himmelsbürger, kein Illegaler, kein Fremdling. Ich habe richtiges Geburtsrecht im Reich Gottes und damit Teil am allen, was da ist, was dazugehört an himmlischer Herrlichkeit, einschließlich dieses unvergänglichen ewigen Erbteils, das nie seinen Wert verlieren wird und das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Freut euch aber, sagt Jesus, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Zweitens, unser Verhalten wird von den Maßstäben des Himmels bestimmt. Das ist das zweite Merkmal. Dazu Römer 12, Vers 2a, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Andere Übersetzung, stellt euch nicht dieser Welt gleich, passt euch nicht ihren Maßstäben an, richtet euch nicht nach ihren Maßstäben, lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Das heißt, wir sollen uns nicht von der Welt einen Stempel aufdrücken lassen, sondern als Kinder Gottes und Bürger des Himmelreichs die Gedankenmuster und den Lebensstil der Welt mit ihrer eigenen Politik, ihrem Geschäftsgebaren, ihrem Religions- und Kulturbetrieb, ihren Bräuchen und ihrem Zeitvertreib, sollen wir überwinden und hinter uns lassen. Weil dieses ganze Wertesystem, das der Mensch ohne und zum großen Teil auch gegen Gott aufgebaut hat, unter der Herrschaft des Teufels steht und obwohl wir immer noch dort leben, nicht mehr unser Zuhause ist. Ein englisches Sprichwort sagt, when in Rome do as the Romans do. Also auf Deutsch übersetzt, sinngemäß, wenn du in Rom bist, verhalte dich wie ein Römer. Ich möchte uns ein anderes geben. Tue nicht, was alles machen, denn im Himmel gelten andere Regeln als auf der Erde. Zum Beispiel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder behandelt andere so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Oder es sind Letzte, die Erste sein werden und es sind Erste, die Letzte sein werden. Oder wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Oder Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Oder glückselig sind die Armen im Geist, die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern, die Barmherzigen und so weiter. In Philipper 3, 17, der Vers steht in Zusammenhang mit Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, setzt Paulus die Bedeutung unseres Verhaltens mit unserer himmlischen Staatsbürgerschaft in Beziehung. Da sagt er, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln wie wir, wie ihr uns zum Vorbild habt. Vereinfacht ausgedrückt, folgt mir nach, tut, was ich tue, lebt so wie ich und auch meine Mitarbeiter leben. Wie kann Paulus etwas sagen, so sagen? Mach das so, wie ich das mache. Ist das nicht unglaubliche Anmaßung? Könntest du beispielsweise nach Leer in die Fußgängerzone gehen, dich auf eine Kiste stellen und dann sagen, schaut mich an, ahmt mich nach, seid so, wie ich bin, nehmt mich zum Vorbild? Und wenn nicht, denkt mal darüber nach. Warum nicht? Ja. 1. Korinther 11, 1 sagt Paulus, seid meine Nachahmer, wie ich auch Christi Nachahmer bin. Und da wird es ja schon deutlich, worum es geht. Ne? Mit anderen Worten, folgt meinem Beispiel nur insofern, wie ich Jesus nachfolge. Aber es ist schon mehr was. Also ihr kennt dieser Autoaufkleber, don't follow me, follow Jesus. Er sagt schon, richtet euch an mir aus, ne? Weil ich auf Jesus hinweise. Also da ist das schon ein Anspruch, ne? Und nochmal zurück zu Philipper 3, Vers 17. Seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und Vorbild, Beispiel, man könnte auch sagen, Prägung oder Muster. Im Griechischen steht da Typos. Es wurde verwendet im Bezug auf Abdruck, der durch einen Siegelring oder einen Stempel gemacht wird. Wir finden es auch in Johannes 20 für das Mal der Nägel in Jesu Händen. Da steht auch Typos. Begreifen wir die Herausforderung. Als Bürger des Himmels sollen wir durch unser Verhalten im Leben anderer Menschen eine Prägung hinterlassen, eine Spur. Und eigentlich Spuren hinterlassen wir sowieso. Durch unser Beispiel hinterlassen wir immer Eindrücke bei anderen Menschen. In ganz besonderer Weise natürlich bei unseren Kindern, die wir in entscheidender Weise prägen. Und die Frage ist ja, ob es eine Prägung zum Schlechten oder zum Guten ist. Und Paulus war sich klar darüber, dass jedes Leben auf die andere Art oder Weise Spuren hinterlässt. Und deshalb bemühte er sich, ein Vorbild darin zu sein, was christliche Lebensführung anbetrifft. Und er ermutigte andere, das Gleiche zu tun. Wir lernen im Guten wie im Schlechten von denen um uns herum. Wir beeinflussen und prägen andere im Guten wie im Schlechten durch unser eigenes Verhalten. Und ja, die Herausforderung an uns Gläubige ist groß. Können Menschen, wenn sie in unsere Versammlung kommen, wenn sie uns kennenlernen, etwas wiederfinden von dem Christus, den wir verkündigen? Was entdecken Menschen, wenn sie zu uns kommen? Was finden sie, wenn sie dich persönlich kennenlernen? Richtest du dich, orientiere ich mich an den Maßstäben des Himmels? Das ist nämlich das zweite Merkmal eines Himmelsbürgers. Sein Verhalten wird von den Maßstäben des Himmels bestimmt. Drittens, vor einigen Jahren waren besonders bei jungen Christen schmale, gewebte Armbänder sehr beliebt, auf denen lediglich 4 Buchstaben standen, WWJD. Diese Abkürzung stand für den Slogan, What would Jesus do? Also auf Deutsch, was würde Jesus tun? Und erinnerte daran, sich bei allem, was man tat, danach zu fragen, wie Jesus wohl in dieser Situation reagiert hätte. Und das ist das dritte Merkmal. Der Himmelsbürger soll auf Jesus selbst fokussiert sein. Dazu Kolosser 3, die Verse 1 und 2. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und ich denke, dass hier Paulus eine Anspielung auf die Taufe macht, sie symbolisiert ja den Tod des Alten und die Auferweckung des neuen Menschen. Wenn ihr also nun neues Leben aus Gott habt, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und auch dieser dritte Punkt ist ja spannend. Wohin gehen unsere Gedanken am häufigsten und natürlichsten? Sind wir, obwohl noch auf dieser Erde, schon im Himmel zu Hause oder leben wir nur für das Hier und Jetzt? Geht es uns nur um zeitliche Dinge, um Essen, Kleidung, Ansehen, Bequemlichkeit und Vergnügen oder um ewige Dinge, um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit? Denn viele leben dermaßen irdisch gesinnt, schreibt Paulus in Philipper 3, Vers 18, dass er sie nur als Feinde des Kreuzes Christi bezeichnen kann. Und er fügt dem hinzu, dass er schon oft darüber gesprochen hat und wenn er das jetzt wieder tut, dass er das nur unter Weinen tut, also mit großer persönlicher Betroffenheit und Traurigkeit. Und warum ist der Paulus so erschüttert, so betrübt, dass der Papyrus, auf den er seinen Brief diktiert, an dieser Stelle geradezu von seinen Tränen durchnässt sein muss? Nun, es gibt Menschen, die nicht glauben, sie haben meist nichts mit Christus und dem Kreuz zu tun. Aber hier geht es um Menschen, die, obwohl sie vielleicht schon regelmäßig in die Gemeinde kommen, noch gar nicht begriffen haben, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, nicht so weiterleben können wie vor unserer Bekehrung. Sie wollen nicht akzeptieren, dass das Kreuz das Ende des alten Menschen ist und dass das Kreuz alles verurteilt, was der sündige Mensch von Natur aus ist. Sie stellen das Kreuz Christi nicht zwischen sich und die Welt, sondern sie betrachten das Christentum lediglich als eine Religion, die die Welt verbessert, so als so eine Art Sahnehäubchen auf dem anständigen irdischen Leben. Die Schmach, um dessen Willen der Heiland von der Welt verworfen wurde, wollen sie nicht auf sich nehmen. Und bitte hier nicht sofort mit dem Finger auf andere zeigen. Gottes Gnade als Vorwand und Entschuldigung für unser eigenes Sündenleben zu missbrauchen, dass das nicht geht, das sehen wir wohl alle ein. Aber alles, was darüber hinausgeht, müssen wir nicht auch auf das Irdische bedacht sein, für uns selbst, für unsere Kinder? Wollen wir nicht alle ein gutes, behagliches Leben und dass es unseren Kindern in dieser Welt zu etwas bringen? Merken wir nicht alle, wie mächtig das Irdische in seiner scheinbaren Unentbehrlichkeit unsere Herzen und Sinne in Beschlag nehmen will? Jesus, schön und gut, wir möchten ihn nicht missen, aber was darf uns unser Christsein kosten? Für Paulus ist das Kreuz, also die Tatsache, dass Jesus gestorben ist, um den Fluch für uns zu tragen und für unsere Schuld zu sühnen, eine kurze Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Und Nachfolge des Gekreuzigten mit der steten Bereitschaft verbunden, das eigene Ich in den Tod zu geben, damit Christus in uns leben kann. Ohne das Kreuz gibt es für ihn kein echtes Christentum, keine wahre Jüngerschaft, keine Erlösung und auch keinen Erlöser. In Galater 6 schreibt er, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und merkt ihr, dass das mehr ist, als am Ende des Tages mal kurz vor dem Einschlafen den Heiland um Vergebung zu bitten für die Bescherung, die man so wieder angerichtet hat. Einen wahren Bürger des Himmels erkennst du gerade auch an seiner Einstellung zum Kreuz Christi, an seiner Bereitschaft, wo es denn sein muss, um Christi willen, um des Evangeliums willen, auch Opfer und Leiden auf sich zu nehmen. Ein Bürger des Himmels ist kein Feind, sondern ein Freund des Kreuzes. Weil Jesus dort unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Menschheit auf sich genommen hat, ist das Kreuz ein Zeichen der Hoffnung. Es gibt Hoffnung für diese Stadt, für diese Welt, für jeden, der zu Jesus kommt, eben weil es ein Kreuz gab. Und dafür stehen wir stellvertretend ein, als Himmelslichter inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts das Wort des Lebens festhalten. So sagt Paulus das in Philipper 2,15. Hier in dieser Stadt oder wo immer wir auch wohnen, wir wollen auf ihn hinweisen, denn bei niemand anders ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Was nicht gut ist, wollen wir sein lassen, um bei ihm zu bleiben. Alles auch in dieser Gemeinde soll sich um ihn drehen. Unser ganzer Wandel als Einzelner und als ganze Gemeinde soll so, wie wir das im Anfangsvers aus Philipper 1,27 gehört haben, dem Evangelium des Christus Ehre machen. Das dritte Merkmal, nochmal kurz zusammengefasst also, der Bürger des Himmels soll auf Christus selbst ausgerichtet sein und dieselbe Gesinnung erkennen lassen, die auch in Jesus Christus war. Auch wenn der Weg des Kreuzes all dem, was wir hier auf Erden schätzen, quer geht, das Kreuz alle unsere Errungenschaften, Verdienste und unseren Stolz in Schutt und Asche legt und die ganze Tiefe unseres Falles offenbart, weil es zeigt, wie weit Gott gehen musste, um uns retten zu können. Wir haben auch noch ein viertes Merkmal eines Bürgers des Himmels zu betrachten. Dazu lese ich uns noch einmal Philipper 3, Vers 20, diesmal aber komplett und Vers 21 gleich mit dazu. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Viertes Merkmal also, wahre Bürger des Himmels erwarten, dass ihr Herr und Retter wiederkommt. Genauer gesagt, das, was Paulus in 1. Thessaloniker 4 so beschreibt. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und dieses Wort erwarten aus Philipper 3, Vers 20, das findet sich in den meisten Bibelstellen, die mit der Wiederkunft Jesu zu tun haben. und ist im Original ein starker Ausdruck, um die ernsthafte Erwartung eines Ereignisses auszudrücken, von dem man glaubt, dass es unmittelbar bevorsteht. Diesem Wort, man könnte es auch übersetzen mit sich etwas entgegenstrecken, um was zu empfangen. Also wenn so ein Bettler so seine Hand aufhält, damit da was reingelegt wird. Das ist der gleiche Wortstamm für dieses Erwarten. Und dann hat diesem starken Wort, hat Paulus dann noch zwei Vorsilben zugefügt, damit die ganze Intensität des Wartens also nun wirklich nicht übersehen werden kann. Es kaum erwarten können, dass der Herr wiederkommt, in ständiger Erwartung daraufhin leben, sehnsüchtig, danach Ausschau halten, ob er nicht vielleicht heute noch kommt, das ist gemeint. Bürger des Himmels, so sagt es Titus 2,13, erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Das ist das große Ereignis in der Weltgeschichte, auf das alle wahre Christen warten. Etwas völlig Neues, Großartiges, etwas, was es noch nie gegeben hat und von dem wir natürlich auch deswegen keine Erfahrung haben. Das kennen wir alle noch nicht. Darum sind wir ja so gespannt, wie das wird. Und wir haben dennoch allen Grund darauf, uns darauf zu freuen, denn wenn Jesus wiederkommt, werden wir nach Hause gehen. So wie er es selbst in Johannes 14 versprochen hat, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hast du dir schon mal versucht, das vorzustellen? Kann man sich das überhaupt vorstellen, was es heißt, die Wirksamkeit unserer Erlösung im vollen Umfang zu empfangen? Nur mal ein paar Beispiele. Die Schrift sagt, wenn wir ihn sehen werden, wenn wir ihm gleich sein werden, wie er ist, das heißt, wir werden diesen gleichen himmelstauglichen Auferstehungsleib haben, den Jesus hat. Du wirst nie mehr irgendwie Krankheiten haben oder alt werden oder sterben müssen oder sündigen müssen. Brauchst du alles nicht mehr. Auch die Beschränkung von Raum und Zeit, alles aufgehoben. Alle unsere Fragen sind beantwortet und Gerechtigkeit und Frieden wird überall herrschen. Das ist, ja, wenn man sich das vorstellt, da muss doch die Sehnsucht von allein kommen. Das sollte doch gar nicht schwer sein, wenn ich in die Tagesschau gucke, wenn ich sehe, was in dieser Welt an Not und Elend ist. Es ist doch einfach unnatürlich, wenn ein Christ diese Sehnsucht nicht hat. Herr Jesus, komm wieder, komm doch heute wieder. Erbarm dich doch endlich über dieses ganze Elend. Wann kommt dein Reich? Das sollte so wie atmen, so natürlich sollte uns das sein. Und das geschieht alles laut Philipper 3,21, ich wiederhole es gerne noch einmal, nach der wirksamen Kraft, mit dem er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Er ist allmächtig, er vermag alles. Er hat gesagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde da gekreuzigt und nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und der das gepackt hat, dem sollen wir da auch zutrauen, dass er das andere, was er versprochen hat, dass er es genauso erfüllt. Wenn du ein Kind Gottes bist, ein wahrer Bürger des Himmels, da ist er doch bereits angefangen, dich zu verändern, deine Wünsche, deine Seele, dein Herz. Und er hat gesagt, ich werde mit dir zum Ziel kommen. Und der das schafft, dem traue ich auch zu, dass er dann auch noch, dass es für ihn gar nicht mehr schwierig sein wird, auch deinen Körper zu verändern. 4. Merkmal, Bürger des Himmels haben die großartige Hoffnung, bald ihren Herrn zu sehen zu dürfen, erwarten und freuen sich auf den wiederkommenden Herrn. Also untätig herumhängen und von besseren Tagen träumen? Vergesst es. Jesus selbst hat ganz klar die Losung vorgegeben. Denkt an das Gleichnis mit den anvertrauten Funden aus Lukas 19. Ein Fürst hat eine weite Reise an, um sich zum König über sein Volk krönen zu lassen. Dann wollte er wieder in sein Land zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er seine Knechte zu sich, gab jedem ein Pfund Silberstücke und sagte, handelt damit, bis ich wiederkomme. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Das gilt doch auch für uns. Wir haben doch alle auch, jeder von uns hat Gaben bekommen. Wofür setzt du sie ein? Setzt du sie für den Himmel ein? Als Auslegung nur ein Vers, Lukas 12,43 nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich will zum Schluss kommen. Von den Glaubenszeugen des alten Bundes heißt es in Hebräer 11, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde waren, aber nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen Vaterland trachteten. Und das gilt auch für die Gemeinde durch die Jahrhunderte bis heute. Auch wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Auch wir sind auf dieser Erde lediglich Gäste, Pilger, Fremde oder ausländische Bürger, die sich auf der Durchreise befinden. Wir sollten deshalb unsere Flöcke hier nicht zu tief einschlagen. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Also damals Abraham, der musste immer weiterziehen, Zelt aufbauen, wusste, das geht weiter, ne? Die Israeliten in der Wüste, das war immer für eine kurze Zeit. Also nicht zu tief in dieser Erde einbuddeln. Damit sage ich nicht, und ich kann das von der Schrift her auch nicht sehen, dass wir nicht an die Dingen dieser Welt teilnehmen dürfen, die für uns notwendig sind. Jeder von uns benutzt beispielsweise öffentliche Straßen. Wir schicken unsere Kinder in die Schulen, zahlen Steuern, halten uns wenigstens, soweit es nicht ausdrücklich Gottes Geboten widerspricht, an staatliche Gesetze, suchen der Stadt Bestes, beten für die Obrigkeit, sind dankbar, wenn wir gesund sind, wenn das Wetter angenehm warm ist und, und. Aber wir sind hier nicht mehr zu Hause. Du brauchst ja nur mal im Kreis deiner Arbeitskollegen, wenn es beispielsweise um politische Diskussionen geht oder was sind die richtigen Corona-Maßnahmen oder was sollen wir mit dem Klimakollaps machen oder so. Da brauchst du ja nur mal deine Meinung zu äußern, dass das nach deiner Meinung für die Menschheit nur in Jesus Christus Zukunft und Hoffnung gibt. Dass er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, dem einen zur Rettung, dem anderen zum Gericht und dass sich darum alle bekehren müssen. Schon bist du der Außenseiter. Das geht ganz schnell. Wisst ihr, was ein Alien ist? Alien heißt Englisch Fremder, Außerirdischer. Jemand sagte einmal, lieber ein Fremder, ein Alien hier auf der Erde, als ein ewiger Fremder in den Freuden des Himmels. Von Bramwell Booth, dem ältesten Sohn von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee, gibt es ein schönes Lied, das wir gelegentlich mit deutschen Texten auch schon bei uns gesungen haben. Durchforsche mich, Jesus, mein Licht. In der zweiten Strophe heißt es, was soll mir die Welt und ihr Spiel? Sie gab weder Trost mir noch Ruh. Ich habe ein höheres Ziel. Mein Kleinod, o Jesus, mein Kleinod, o Jesus, mein Kleinod bist du. Ich möchte mit uns nochmal beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Und du hast gesagt, wo euer Schatz ist, da ist auch unser Herz. Und Kleinod, das heißt ja Schatz. Herr Jesus, du bist doch unser Schatz. Du bist doch alles, was wir besitzen. Alles, wofür sich lohnt zu kämpfen und ein Leben sich darauf auszurichten. So bitte ich dich, dass diese Botschaft, dass wir zu dir gehören, zu deinem Reich gehören, dass sie in unseren Herzen immer größer wird und damit auch die Sehnsucht, dass du bald kommst. Herr, dass wir wirklich, wenn wir vor dir stehen, doch wir uns wirklich freuen können, Herr. Danken dir, dass du alles für uns getan hast und dass du es bist, der uns dir nachzieht. Amen.